HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Bischof gesucht. Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bischof Martin Hein. Der Papst greift durch. Nach einem Missbrauchsskandal tritt in der US-amerikanischen Kirche ein Kardinal zurück. Jugendhappening im Vatikan. Zehntausende Messdiener waren in dieser Woche auf Wallfahrt in Rom. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema, da beschäftigen wir uns mit dem Sündenbock. Wenn mal etwas schief läuft, dann sind wir ja doch oft sehr schnell dabei, einen Schuldigen auszumachen. Wo kommt die Rede vom Sündenbock eigentlich her? Und gibt es auch andere Wege, mit Schuld umzugehen? Darüber sprechen wir gleich in dieser Sendung. In Nordhessen wird ein neuer Bischof gesucht. Martin Hein, der Bischof der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, wird im September nächsten Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Schon jetzt beginnt die Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Und das Besondere, alle Mitglieder der Landeskirche sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen und Kandidaten oder Kandidatinnen vorzuschlagen. Nur, was muss ein Bischof oder eine Bischöfin eigentlich können?
Was derzeit in der evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck passiert, wäre in der katholischen Kirche undenkbar. Ein neuer Bischof wird gesucht und gegründet wird ganz unten. Alle 800.000 Kirchenmitglieder in mehr als 750 Gemeinden sind aufgerufen, sich an der Suche zu beteiligen und Vorschläge einzureichen. Kirchenrat Thomas Dittmann leitet den Nominierungsausschuss.
Das hat mit Demokratie zu tun, mit Beteiligung, dass einfach alle Kirchenmitglieder merken und erkennen, dass eine Bischofswahl eben nicht nur von irgendeinem kleinen Gremium vorentschieden wird, sondern dass da wirklich jeder zunächst einmal seine Aspekte und seine Meinungen auch mit einbringen kann.
Außerdem garantiere die breite Einbindung der Gläubigen in die Bischofssuche, dass keine geeigneten Kandidaten übersehen werden, sagt Dittmann.
Eine klassische Bewerbung gibt es nicht. Es gibt auch umgekehrt keine Ausschreibung in dem Sinne, dass wir eine Anzeige etwa in einer Zeit oder in einem Internetportal schalten, sondern wir warten darauf, welche Vorschläge aus den Gemeinden kommen.
Als Kandidaten kommen alle rund 1.000 Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche in Frage, von Bad Karlshafen bis Hanau. Grundsätzlich kann der neue Bischof oder die neue Bischöfin aber auch aus einem anderen Teil Deutschlands stammen.
Ein Bischof sollte für die Menschen ein offenes Ohr haben, theologisch ein fundiertes Urteil. Er soll auch in der Lage sein, öffentlich aufzutreten und die Kirche zu repräsentieren.
Wenn der derzeitige Amtsinhaber Martin Hein im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschiedet wird, stand er seit fast 20 Jahren an der Spitze der Kirche von Kurhessen-Waldeck. Seinen potenziellen Nachfolgern macht er Mut, sich auf eine Kandidatur einzulassen, auch wenn die Zeiten für die Kirche durch Mitgliederschwund und andere Herausforderungen nicht leichter geworden sind.
Also ich habe das Bischofsamt als ein wunderbar abwechslungsreiches Amt erlebt. Auf der einen Seite in ganz vielen Gemeinden und Einrichtungen regelmäßig zu sehen, dass diese Kirche lebt. Auf der anderen Seite natürlich auch im gesellschaftlich-politischen Bereich fand ich die Auseinandersetzung ausgesprochen spannend. Das muss man aber auch wollen.
Aus den Vorschlägen, die in den kommenden Wochen eingehen, wird der Nominierungsausschuss die 2 bis 3 besten Kandidaten herausfiltern und dem zuständigen Kirchenparlament zur Wahl vorschlagen. Neuer Bischof wird dann, wer mindestens 2/3 aller Stimmen der Landessynode auf sich vereinigen kann. Gewählt wird voraussichtlich im Mai.
Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sucht einen neuen Bischof oder eine neue Bischöfin und alle Mitglieder der Landeskirche sind jetzt aufgerufen, geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Wie das Verfahren läuft, beschrieb uns hr-Inforeporter Michael Pschibilla. Die Mitteilung umfasste nur wenige Zeilen, aber die Nachricht, die das Vatikanische Presseamt kürzlich verbreitete, kommt doch einem Paukenschlag gleich. Der von Missbrauchsvorwürfen belastete frühere Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt aus dem Kardinalskollegium angeboten. Und Papst Franziskus hat nicht lange gezögert, er entließ den ranghohen Kardinal umgehend aus dem Amt. Julia Kastein berichtet.
Schon im Juni war Theodore McCarrick suspendiert worden. Jetzt hat der Papst das Rücktrittsangebot des ehemaligen Erzbischofs von Washington und New York akzeptiert. Der 88-Jährige soll schon vor über 50 Jahren einen 16-jährigen Ministranten missbraucht haben. Auch mehrere Seminaristen werfen ihm vor, sie zum Sex gezwungen zu haben. Der Kardinal hat das stets abgestritten. Laut Medienberichten wusste die katholische Kirche in den USA schon seit Mitte der 90er Jahre von den Vorwürfen der jungen Priesteranwärter. Doch statt sie aufzuklären, brachten sie die Opfer mit Geld zum Schweigen. McCarrick wurde derweil über die Jahre zu einem der einflussreichsten und bekanntesten Priester in den USA, auch mit gutem Draht in die Politik. Erst als der Fall des jungen Ministranten publik wurde, reagierte die Kirche und bezeichnete die Vorwürfe nach einer internen Untersuchung als glaubhaft. Der Missbrauchsskandal beschäftigt die katholische Kirche in den USA schon seit Anfang des Jahrtausends. Viele Priester und Bischöfe wurden deshalb schon ihrer Ämter enthoben. McCarrick ist allerdings der mit Abstand ranghöchste Geistliche und der erste Kardinal seit über 90 Jahren, dem der Papst jetzt nicht nur den Platz im Kardinalskollegium, sondern auch die Priesterwürde entzogen hat. McCarrick möge sich jetzt einem Leben des Gebets und der Buße widmen, ließ der Pontifex erklären. Damit reagierte der Papst diesmal sehr schnell, denn McCarrick ist nicht der einzige Kardinal, der Kinder und junge Männer in seiner Obhut missbraucht haben soll. Einer der engsten Mitarbeiter des Papstes, der Australier George Pell, steht deshalb gerade in seiner Heimat vor Gericht. Doch anders als bei McCarrick hat der Papst ihm die Kardinalswürde noch nicht entzogen und will erst den Ausgang des Verfahrens abwarten.
Theodore McCarrick, ranghoher US-Kardinal und Erzbischof von Washington, ist wegen Missbrauchsvorwürfen von seinem Amt zurückgetreten. Aus New York war das Julia Kastein. Rom war in dieser Woche das Ziel für mehr als 60.000 katholische Jugendliche aus aller Welt, genau gesagt aus 18 Ländern weltweit. Allesamt Ministranten, die zusammen die 12. internationale Ministrantenwallfahrt feierten. Allein 50 der 60.000 Ministranten kamen aus Deutschland. Höhepunkt: eine Audienz beim Papst.
Eine Woche lang machte die ewige Stadt einen deutlich jüngeren Eindruck als sonst. Im Zentrum waren fast überall junge Menschen unterwegs. Viele von ihnen trugen Strohhüte, bunte T-Shirts, Fahnen und Pilgertücher und waren so leicht als Ministrantengruppen erkennbar. In vielen Kirchen herrschte Hochbetrieb. Jedes deutsche Bistum feierte seinen eigenen Gottesdienst. Daneben gab es viele internationale Begegnungen. Cedric war aus Westminster in London nach Rom gekommen.
To be there with my fellow altar servers, not only from London, Great Britain, where I'm from, but from with servers from all around the world. That was the best experience of my life.
Das Treffen mit den Kollegen aus aller Welt war die beste Erfahrung meines Lebens, meint er. Gut so, sagt der deutsche Jugendbischof Stefan Oster.
Das ist ja auch das, was den stärkenden Effekt hat, die Jugendlichen erleben. Sie sind nicht allein, sie sind in der Weltkirche, sie stehen auf diesem riesigen Petersplatz, ja, wie sie alle umarmt. Der Papst ist mittendrin und sie sind irgendwie auch miteinander im Gottesdienst auf Gott bezogen. Also das ist schon ein wirklich stärkendes und identitätsstiftendes Moment des Glaubens. Ja.
Eindeutiger Höhepunkt der Ministrantenwallfahrt war das Treffen mit dem Papst auf dem Petersplatz. Über 90.000 kamen. Viele hatten bei tropischen Temperaturen schon stundenlang in der prallen Sonne gewartet, als Franziskus mit dem Papamobil seine Runden drehte.
Cari ministranti, buonasera.
Die Audienz war vor allem als Dialog angelegt. Auf die Frage, was passieren muss, damit sich wieder mehr junge Menschen für die Kirche begeistern, antwortete der Papst:
Non c'è bisogno di tante parole. Sono più importanti i fatti.
Es braucht nicht viele Worte, viel wichtiger sind Taten, Nähe und der Dienst am Mitmenschen. Auch junge Leute brauchen Freunde, die ein gutes Vorbild sind, die etwas geben, ohne sich dafür etwas zu erwarten.
Che danno un buon esempio.
Nach der Fragerunde musste Bischof Laszlo Nemeth, der Präsident des Internationalen Ministrantenbundes, im Auftrag des Papstes eine eigentlich ungeplante Frage stellen.
Sind seine Antworten für euch ermutigend? Haben diese Antworten euch den Glauben vertieft? Wenn ja, bitte laut zu schreien, wenn nicht, noch lauter.
Am Ende wunderte sich der ungarische Bischof über das große Durchhaltevermögen des Papstes.
Ich habe gemerkt, wie ihn dieses Treffen und die Anwesenheit von so vielen Jugendlichen Kraft gibt. Und er hat am Ende vielleicht mehr Kraft gehabt, als er gekommen ist.
Und je näher dran, desto stärker wirkte Franziskus auf die Jugendlichen.
Oh, es war toll. Also direkt neben dem Papst. Und es war Wahnsinn. Also das kann man mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist einfach die Stimmung. Und dann ist der Papst direkt 2 Meter vor einem. Und ja, es ist einfach nur schön und einfach herzergreifend.
Ganz nah beim Papst waren in dieser Woche 60.000 katholische Jugendliche. Von der internationalen Ministrantenwallfahrt berichtete hr-Info-Korrespondent Tassilo Forchheimer.
hr-Info. Himmel und Erde.
Seit Monaten schon toben in Nicaragua Auseinandersetzungen um die Zukunft des Landes. Mit dabei auch katholische Geistliche. Sie gelten als Gesichter des friedlichen Protests. Aber für Staatschef Daniel Ortega gelten sie mittlerweile als Putschisten. Das war früher anders. Schon immer hat sich die katholische Kirche des Landes dezidiert politisch positioniert. Viele Priester schlossen sich zu Zeiten der sandinistischen Revolution den Rebellen um Ortega an, inspiriert von der Theologie der Befreiung. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war der ehemalige Priester Ernesto Cardinal.
Weißer Vollbart, Baskenmütze und statt Priestergewand Klamotten in olivgrünen Tarnfarben. Ernesto Cardenal, er war seinerzeit das bekannteste Gesicht der sandinistischen Revolution. Ein Revolutionär, der sich auf Gott beruft. Hier irgendwo im Regenwald in Nicaragua Ende der 70er Jahre. Vor ihm bewaffnete Guerillakämpfer. Sie sitzen auf der Erde und hören dem Geistlichen gebannt zu. Mit Christus begann das revolutionäre Denken. Wo es eine Revolution gibt, hat das Gericht begonnen. Alle diese Waffen sind Waffen für Christus, der arm war, um dem Kleidung und Bildung und Essen zu geben, der nichts hat. Ernesto Cardenal ist ein Vertreter der sogenannten Befreiungstheologie, eine überwiegend katholische Strömung, die vor allem in Lateinamerika linke Bewegungen unterstützt hat. So eben auch die in Nicaragua. Der ehemalige Kulturminister und der heutige Staatschef Daniel Ortega, sie waren gemeinsam im Kampf gegen die Somoza-Diktatur. Dass katholische Geistliche in dem zentralamerikanischen Land also, wie aktuell auch, eine dezidiert politische Haltung einnehmen, das hat gewissermaßen Tradition. Allerdings, die katholische Kirche trat selten mit einer Stimme auf. Ernesto Cardenal zum Beispiel distanzierte sich schon in den 90er Jahren von Daniel Ortega. Zu autoritär war ihm sein Führungsstil geworden. Die Befreiungstheologen sind im heutigen Nicaragua aus dem öffentlichen Bild verschwunden. Ganz anders der konservative Flügel der Kirche. Er stand dem Präsidenten zwar kritisch gegenüber, aber paktierte trotzdem mit ihm, wie der Politikwissenschaftler Ruben Aguilar im mexikanischen Fernsehen erklärt. Die katholische Kirche ist lange als Komplize von Ortega aufgetreten. Unterwürfig und ausgeliefert war sie. Im Gegenzug gab es kleine Gefälligkeiten, wie das absolute Abtreibungsverbot. Aber die jetzigen Kirchenvertreter spielen eine außergewöhnliche Rolle für den Schutz der Menschen. Viele Geistliche gehen zurzeit zusammen mit den Protestlern auf die Straße. Nicht für, sondern gegen den ehemaligen Revolutionsführer. Seit Mitte April kommt das Land nicht zur Ruhe. Damals hatte Ortega eine studentische Protestaktion blutig niederschlagen lassen. Nicaragua versinkt in Gewalt. Knapp 450 Tote hat es laut Menschenrechtlern in den letzten 3 Monaten gegeben. Weitgehend junge Leute, die an Protestmärschen teilgenommen oder Straßenbarrikaden errichtet hatten. Aber auch Geistliche sind Ziel von Anschlägen geworden. Kardinal Leopoldo Brenes wurde von Schlägertrupps verletzt, ein anderer Bischof in seinem Auto beschossen. Die Angriffe auf Geistliche seien erstunken und erlogen, behauptet indes Präsident Ortega. Mehr noch, bei einer Rede vor seinen Anhängern sagt der ehemalige Revolutionär, die Bischöfe, sie sind Teil des Putsches gegen ihn. Viele Gotteshäuser wurden als Kartelle missbraucht, als Waffenlager, mit Bomben und als Stützpunkt, um Menschen anzugreifen und zu töten. Vertreter der katholischen Kirche weisen die Vorwürfe zurück, so auch der Priester Eric Alvarado. Die Kirche hat nie einen Putsch unterstützt. Sie ist ein Vermittler im Dialog zwischen Regierung und Opposition, so wie es die Regierung auch gewollt hat. Wir haben beiden Seiten Raum gegeben, um zu einem Kompromiss zu kommen. Das Ziel der Kirche ist immer Frieden. Dieser Dialog ist allerdings seit Wochen auf Eis gelegt und es sieht auch nicht so aus, als würden die opponierenden Parteien sich in näherer Zukunft wieder an einen Tisch setzen. Währenddessen dreht sich die Gewaltspirale weiter. In diesem Konflikt scheint nichts mehr heilig.
Die Unruhen in Nicaragua und wie sich Vertreter der Kirchen dabei positionieren, das schilderte uns Christina Fee Möbus. Wenn irgendetwas gründlich schief geht, in der Firma zum Beispiel, in der Politik oder im Fußball, dann muss möglichst schnell ein Schuldiger her. Das Vorrunden aus, eine Wahlschlappe, ein Gewinneinbruch, sofort beginnt die Suche nach dem Schuldigen. Ist der dann gefunden, dann lädt man ihm vorzugsweise die ganze Schuld auf und macht man ihn für alles, was schiefgelaufen ist, verantwortlich. Er wird sprichwörtlich zum Sündenbock. Es lebe der Sündenbock, das ist unser Sonntagsthema heute. Wir versuchen herauszufinden, warum es für uns eigentlich so wichtig ist, einen solchen Schuldigen zu finden. Aber zunächst mal, was ist das eigentlich genau, der Sündenbock? Fündig wird man dazu in der Bibel.
500 vor Christus, der Tempel in Jerusalem. Menschen drängeln sich auf den Platz. Einige haben einen Ziegenbock bei sich. Priester treten vor den Tempel. Sie wählen zwei Ziegenböcke aus. Ein Bock wird geopfert. Dem anderen Bock legt ein Priester die Hand auf den Kopf und zählt die Sünden auf, die das Volk im vergangenen Jahr begangen hat. Am Ende jagt man diesen Sündenbock mitsamt allen Verfehlungen in die Wüste. Die Bibel erzählt von diesem Brauch im Alten Testament. Der Sündenbock gehörte zu einem Ritual, das Jüdinnen und Juden am Versöhnungstag durchführten.
Ganz besonders wichtig am Versöhnungstag ist, bis heute im Judentum zu bereuen,
erklärt Veit Dinkelacker, Pfarrer im Bibelhaus in Frankfurt.
Also einen Tag im Jahr zu haben, an dem tatsächlich jeder, der Teil der Gemeinschaft ist, daran denkt, was er falsch gemacht haben könnte, um Verzeihung bittet, und zwar am besten natürlich demjenigen, bei dem er es verursacht hat, aber dann auch vor Gott. Und diese Reue kann eben Ausdruck finden in solchen Riten.
Auch das Christentum entwickelte eine Vorstellung davon, wie man schuldlos wird. Christen sagen, Gott vergibt die Sünde, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Die Sünde ist damit zwar nicht aus der Welt geschafft, aber sie belastet die Menschen nicht mehr, erklärt Veit Dinkelacker.
Insofern übernimmt Jesus tatsächlich sowas wie die Funktion des Sündenbocks, indem er die Sünde wegträgt. Ein für allemal, glauben die Christen.
Allerdings, wenn wir heute immer noch vom Sündenbock sprechen, dann meinen wir etwas vollkommen anderes. Nämlich, dass einer an allem schuld ist oder dass wir ihm eben die Schuld in die Schuhe schieben. Statt dass ein Fehler also aus der Welt geschafft wird, wird er einem Einzelnen zugeschoben.
An sich hat die Bibel da eine völlig andere Vorstellung. Die will niemanden zum Sündenbock machen. Im Gegenteil, sie will ja die Sünde wegschicken. Und insofern ist, wie wir, jemanden zum Sündenbock zu machen, alles andere als biblisch.
Der Sündenbock. Historisch ein Versöhnungsritual im alten Israel, aber auch heute immer wieder neu gesucht. Einer ist schuld, einer muss ja schuld sein. Erst jüngst wieder zu beobachten, da war der Weltmeister schon in der Vorrunde aus dem Turnier ausgeschieden und schon begann die Suche nach dem Sündenbock. Warum ist das so? Was geht dabei vor? Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit dem Diplompsychologen Werner Gross gesprochen.
Herr Gross, warum passiert das immer wieder, dass wir andere zum Sündenbock machen?
Naja, ein Sündenbock hat den Vorteil, dass man jemanden die Schuld aufladen kann. Also das Negative, das Schlechte, das Böse, das Falsche wird einfach nach außen projiziert und dem Sündenbock übergehängt. Also mit der realen Schuld hat das mitunter oder sehr selten wenig zu tun, weil die Realität ist ja meistens viel komplexer und komplizierter. Man könnte sagen, ein Sündenbock entkompliziert und liefert einfache Erklärungen, weil man muss sich da nicht mehr auseinandersetzen, man hat ein klares Feindbild und das ist eben das schwarze Schaf, das Bauernopfer und der Frust und die Wut wird nach außen verschoben, denn ganz wichtig ist ja, dass wir selbst einfach nicht schuld sind, weil der Sündenbock hat es ja versaut und unsere Weste ist weiterhin weiß, wir waren es ja nicht. Und man kann auch sagen, der Sieg hat eben immer viele Väter und Mütter. Die Niederlage hat keine Eltern mehr, halt außer dem Sündenbock.
Oft sind es ja ganze Gruppen, die jemandem dann Schuld zuschieben. Hat dieses Sündenbockmachen gerade auch für Gruppen eine Bedeutung?
Es hat eine sehr hohe Bedeutung, weil ein Sündenbock stärkt den Gruppenzusammenhalt. Wir sind uns einig, der oder die sind die Schlechten, die Bösen, die Falschen. Wir sind ja schließlich die Guten, weil ein klares Feindbild hält einfach die Gruppe zusammen und die Gruppenwahrheit, könnte man sagen, sagt, Die Quelle des Unheils, das Böse, das Schlechte ist draußen und wir sind ja die Guten. Man muss sich nicht mehr über die Probleme und Konflikte in der Gruppe auseinandersetzen, weil da draußen ist ja das Böse und es ist ganz klar, wir sind die Weißen, da draußen ist das Schwarze und das Böse.
Wer taugt denn als Sündenbock? Gibt es Menschengruppen, die besonders gerne, besonders häufig zu Sündenböcken werden?
Es sind fast immer Minderheiten, Außenseiter, Randständige, die zu Opfern, im Mobbingbereich kennt man das ja auch, oder zu Sündenböcken gemacht werden. Es ist vor allem dann besonders krass, wenn es eine hohe emotionale Erregung gibt. Also wenn eine Sache zumindest in der subjektiven Bedeutung der Leute, die in der Majorität sind, also bei den meisten, da sucht man sich dann nämlich Sündenböcke und Feindbilder. Das können Ausländer sein, das waren in der Nazizeit die Juden, im Mittelalter waren es die Hexen, die Brunnenvergifter, das können aber auch Behinderte, Schwache sein. Und auch heute in der Politik ist es ja nicht so selten. Also wenn Sie mal angucken, Herr Trump arbeitet gern mit Feindbildern, ebenso Erdogan, der die heutigen Deutschen ja einfach mal platt zu Nazis erklärt, weil je komplizierter und krisenhafter oder auch unverständlicher die Welt ist, umso größer ist der Wunsch nach einfachen Erklärungen und Orientierungen. Insofern sind Sündenböcke auch sowas wie Erklärungsmuster.
Herr Gross, was bedeutet das eigentlich für einen Menschen, wenn der zum Sündenbock gemacht wird? Also wenn der sich plötzlich auf der Opferseite findet, was macht das mit dem?
Also das ist wie ein Schlag in die Magengrube. Man kann sagen, ein Schlag ins Selbstwertkonto, wenn man einfach sozusagen in so eine Ecke gestellt wird. Wir sind ja schließlich alle soziale Wesen und brauchen die Anerkennung und Bestätigung von anderen Leuten, vor allem wenn es um unsere Bezugsgruppe geht, an deren Norm wir uns orientieren. Denn wenn wir da ausgestoßen werden, also wenn wir so ein Etikett aufgeklebt kriegen, dann kann das im Eigenerleben sowas sein wie so ein Stück sozialer Tod. Und das kann, wenn man das mal bei einzelnen Leuten anguckt, kann zu heftigen psychischen Erkrankungen führen, zu Depressionen, zu Ängsten, zu psychosomatischen Störungen. Man kennt das bei Mobbingopfern.
Wenn jemand zum Sündenbock gemacht wird, Herr Gross, dann geht es ja für uns oder für die, die ihn dazu machen, darum, einen Schuldigen zu finden, Schuld irgendwie auch loszuwerden. Durchblickt man das denn eigentlich gar nicht, dass das im Grunde eine verlogene Geschichte ist? Und was wäre so ein wirklich guter Umgang mit Schuld?
Also der wichtigste Punkt ist im Grunde Selbstreflexion, Selbstkritik. Also ich glaube, damit es entemotionalisiert wird, weil wenn dieses Ding emotional richtig hochgefahren ist, wenn die Eskalationsspirale hoch ist, dann kommt man meistens einfach auch nur zu Schwarz-Weiß-Lösungen. Ich denke, der erste Schritt ist, nicht einzusteigen auf dieses Emotionskarussell, sich nicht vorschnell jetzt als Opfer zu rechtfertigen und zu verteidigen, eher ein ruhiger und gelassener Umgang, der genau hinguckt, der genau analysiert und prüft. Für das Opfer ist es wichtig, dass er sich in der Lage ist, Bedenkzeit zu nehmen, auch mit Unbeteiligten darüber zu sprechen. Aber auf der anderen Seite auch sich nicht wegzuducken, sondern im Gespräch zu bleiben. Und mitunter braucht man einfach eine Unterstützung und Hilfe von außen.
Es gibt ja in Beziehungen oder da, wo irgendwie etwas schiefgegangen ist, dann häufig auch die Tatsache oder die Beobachtung, dass dann ein Schuldiger gesucht wird. Also gerade jetzt, wenn Beziehungen scheitern nach langen Jahren oder so, dann gibt es auch jemanden, der sich klar als Opfer sieht und den anderen als Sündenbock haben will. Das ist dann auch im Grunde eine zu einfache Variante?
Na, die Amis sagen, it takes two to tango. Das heißt, es braucht zwei Leute, um Tango zu tanzen. Und wenn jemand lange in einer Beziehung war, dann ist es nie nur eine Sache von einer Person, sondern es ist immer zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück und jeder hat seinen Anteil daran. Deswegen ist das Anerkennen von eigenen Anteilen der Schuld, das ist ein wichtiger Punkt und das steckt in dem Wort Selbstkritik auch drin. Das heißt nicht nur immer mit einem Finger auf jemanden zu zeigen, weil wenn Sie mit einem Finger auf jemanden zeigen, dann deuten drei Finger auf Sie zurück und das ist das Thema Selbstkritik.
Welche Bedeutung hat es für den Einzelnen oder für eine Gruppe, wenn ein Sündenbock gesucht wird? Und gibt es auch andere Wege, um mit Schuld umzugehen? Darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit dem Diplompsychologen Werner Gross vom Psychologischen Forum in Offenbach. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie aktuell informiert bleiben wollen über Themen und Projekte der HR Info Kirchenredaktion, dann bestellen Sie doch unseren Newsletter. Ganz einfach klicken auf unserer Internetseite www.religion.hr.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.